Dann heiße ich Sie alle herzlich willkommen zur Pressekonferenz anlässlich des neuen Polizeigesetzes in NRW. Wir sind das Bündnis Nein zum neuen Polizeigesetz in NRW, das aus Menschen aus den verschiedensten Gruppen der Zivilgesellschaft besteht und inzwischen über 100 UnterstützerInnen, sowohl Organisationen als auch Einzelpersonen hat. Die können Sie auf unserer Website nochmal im Einzelnen nachschauen. Einzelne Aspekte unserer Kritik werden die folgenden Sprecherinnen des Bündnisses vorstellen. Das ist zunächst Christian Mertens, Fachanwalt für Strafrecht aus Köln zum Thema drohende Gefahr und strategische Fahndung. Dann Kerstin Demuth, die ist Campaignerin für Datenschutz und Grundrechte bei Digital Courage zu den Themen Telekommunikationsüberwachung, Videoüberwachung und Fußfessel. Danach Michelle Winkler, Referentin beim Komitee für Grundrechte und Datenschutz zu den Kontakt- und Aufenthaltsverboten, dem Präventivgewahrsam und dem Taser. Devran Dursun von Azadi zur speziellen Betroffenheit von Menschen mit Migrationshintergrund und speziell politisch Aktive. Und am Ende Nils Janssen von der Bonner Jugendbewegung zu den geplanten Protestaktionen des Bündnisses. Und dann gebe ich direkt das Wort an Christian Mertens.
Vielen Dank. Ich glaube, das müsste uns noch was näher ran. Also erstmal schönen guten Morgen, beziehungsweise guten Tag. Ich werde erst was sagen zu der grundsätzlichen Norm, die mich als Jurist am meisten stört und die jeden von uns eigentlich gleich zu Beginn des Gesetzes erschrecken sollte, weil das diejenige Norm ist, die ganz viele neue Türen öffnet, die meine drei, vier Mitredner gleich ebenfalls ansprechen werden. Es geht um den neuen Paragraph 8 und da insbesondere die Absätze 4 und 5 des neuen Polizeigesetzes Nordrhein-Westfalen. Ganz kurz wenige einleitende Worte. Das Polizeigesetz gibt der Polizei Maßnahmen, mit denen sie nicht bestrafen soll, also keine repressiven Maßnahmen, sondern gibt ihnen präventive Möglichkeiten. Das heißt, die Idee ist, dass die Polizei, wenn sie nach dem Polizeigesetz handelt, Gefahren abwehrt, die noch nicht eingetreten sind. Bisher ist es so, dass eine Gefahr da sein muss. Das heißt, man braucht irgendetwas, wo man weiß, wenn wir da jetzt nichts tun, dann gibt es Schaden für ein Rechtsgut. Jetzt hat die oder will die Politik, wollen die Regierungsparteien die sogenannte drohende Gefahr einführen. Drohende Gefahr bedeutet letzten Endes nichts anderes, als, um die einzelnen Tatbestandsmerkmale mal darzulegen, dass im Einzelfall bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass innerhalb eines absehbaren Zeitraums, zumindest ihrer Art nach konkretisiert, eine Straftat von erheblicher Bedeutung begangen wird. Wenn Sie diese ganzen Kriterien hören, und sich das mal vielleicht 20 Sekunden lang durch den Kopf gehen lassen, dann wissen Sie, dass da letzten Endes nichts anderes drinsteht, als wenn die Polizei irgendwie glaubt, dass da was passiert, dann kann die was tun. Wir werden in dieser Diskussion, fürchte ich, noch häufiger auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu sprechen kommen. Das Bundesverfassungsgericht hat zum BKA-Gesetz einige Worte gefunden, ob es diese schon verfrühten Gefahrenbegriff akzeptiert und hat da nur und ausschließlich sich Gedanken darüber machen müssen, ob bei diesem Gefahrenbegriff Gefahrenerforschungseingriffe möglich sind. Mit anderen Worten, um es knapp und simpel zu formulieren, ab wann darf das BKA Dinge tun, die nur und ausschließlich dazu dienen, den Sachverhalt aufzuklären? Wir werden hier gleich Maßnahmen hören, die auf Grundlage dieser Norm vorgenommen werden dürfen, wo hoffentlich Ihnen allen ein kalter und nicht wohliger Schauer den Rücken runterläuft. Sie werden hören, was man so alles machen kann oder was die Polizei machen kann, wenn sie glaubt, dass irgendwie, irgendwo, irgendwann was passiert. Dieses Gesetz teilt auf, das ist auch nicht ganz unwichtig, zwischen Straftaten und dem sogenannten Terror oder der terroristischen drohenden Gefahr. damit Sie mal wissen, um welche Straftaten es hier geht, ich habe mir mal so ein paar oder eine Absurde rausgesucht. Also zum Beispiel eine erhebliche Straftat im Sinne dieses Gesetzes ist der gewerbsmäßige Bankrott. Ja, das ist sowas, wo man sich wirklich denkt, alle Achtung, da muss man so richtig durchgreifen. Der Punkt, dass zwischen dieser Gefahr oder diesen Straftaten und terroristischen Straftaten unterschieden wird, zeigt schon, dass die ganze uns immer vorgegebene Argumentation, das würde sich gegen Terror richten, schlicht nicht stimmt. Sonst müsste man nicht unterscheiden zwischen terroristischen und sonstigen Gefahren. Ja, da geht es letzten Endes um eine möglichst früh ansetzende Prävention mit dem Versuch, Straftaten zu verhindern. Der Wortlaut, ich stelle in den, wenn ich mal das anderen Leuten vorstelle, frage ich immer unter dem Wortlaut, kannst du dich da rausnehmen? Dann muss fairerweise fast jeder sagen, nö, also vielleicht gibt es tatsächlich mal im Einzelfall eine bestimmte Tatsache, die die Annahme rechtfertigt, dass ich in einem absehbaren Zeitraum irgendwas mache. Ja, wer kann das schon sicher von sich behaupten, insbesondere wenn gegen ihn heimlich ermittelt wird und wenn insbesondere gegen ihn Maßnahmen getroffen werden, die er nicht kennt? Mit anderen Worten, das ist nicht so, dass man hier versucht hat, mit einem besonders engen Wortlaut das besonders einzuschränken, sondern im Gegenteil, man hat einen sehr, sehr vagen Wortlaut genommen, der auf sehr, sehr, sehr viele Leute zutrifft und hat es dann nochmal unterteilt zwischen terroristische drohende Gefahr und normale drohende Gefahr. Das ist auch mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht zu vereinbaren. Dementsprechend haben zahlreiche Sachverständige, die ihre Anhörung morgen haben, in ihren schriftlichen Gutachten gesagt, das geht so nicht, das können wir so nicht machen. Diese Maßnahme ist so, kann nicht Grundlage von erheblichen polizeirechtlichen Eingriffen sein. Das ist vage, das ist unklar, das ist alles viel zu unspezifisch. Da sind Tatbestandsmerkmale bei, die keiner wirklich verstehen oder nachvollziehen oder sicher erfüllen kann. Und deswegen sitzen wir hier oder sitze ich hier, weil ich das Gefühl habe, dass sich irgendwann die bedauerlichen Einzelschicksale, von denen man immer in den Talkshows hört, häufen werden. Und es immer mehr bedauerliche Einzelschicksale gibt, die alle vom Gesetzeswortlaut getragen sind. Ich sage nur noch ganz wenige Sätze. Schutz vor Terror, ja, der Schutz vor islamistischem Terror, da muss man aber doch was tun. Da kann man jetzt überlegen, schützt dieses Gesetz überhaupt vor Terror? Aber vielleicht können wir uns darauf einigen, dass wir nur das tun, was in einem Rechtsstaat auch rechtmäßig ist. Nichts zu verbergen haben. Ja, wer hat denn was zu verbergen? Man kann sich doch auf öffentlichen Plätzen filmen lassen. Hat irgendjemand hier im Saal wirklich nichts zu verbergen? Jeder hat was zu verbergen und jeder darf für sich selbst entscheiden, was er zu verbergen hat. Und den Rechtsstaat schützen. Immer dieses Rechtsstaat muss wehrhaft sein. Wir müssen verhindern, dass die Terroristen unseren Rechtsstaat vernichten. Ein Satz dazu. Den Rechtsstaat vernichten kann nicht der Terrorist, den Rechtsstaat vernichten kann nur der Gesetzgeber. Und er ist auf dem besten Weg dahin. Das war das zu Paragraph 8. Ich möchte noch zwei Sätze sagen, weil mir das auf dem Herzen liegt. Und da wird dann auch meine Nachsprecherin direkt drauf eingehen oder jedenfalls mit einer Maßnahme drauf eingehen, die dazu geeignet ist. Ganz besonders wird natürlich durch dieses Gesetz das dem Vorschub geleistet, was man als Racial Profiling bezeichnet. Mit so weiten Formulierungen, mit so extremen Ausführungen geben Sie der Polizei ein Instrumentarium an die Hand, wo sie in Anführungszeichen machen kann, was sie will. Und damit übergebe ich dann einfach mal an meine nächste Sprecherin, die im Zweifel dazu was sagen wird. Danke sehr.
Ja, guten Tag auch von mir. Ich will hier vor allem auch auf die Datenschutzthemen eingehen. Es sind in diesem Gesetzentwurf einige Überwachungsmaßnahmen angebracht, die nicht nur die, die dann in Zukunft von der Polizei als drohende Gefahr eingeordnet werden oder drohende terroristische Gefahr betreffen, sondern alle. Das eine ist eben die Identitätskontrolle und strategische Fahndung, die darin untergebracht ist, die eine nahezu grenzenlose Möglichkeit bietet, Ausweiskontrollen durchzuführen und im Kontext mit der Gewahrsamnahme dann eben nochmal auch etwas verschärft wird. Außerdem muss man auch sagen, das Ganze ist im Kontext der Gesamtüberwachung, die schon stattfindet, zu sehen. So, ich werde jetzt gleich noch auf ein paar einzelne Punkte, die ich sehr kritisch sehe, eingehen. Aber man muss auch gucken, was gibt es auf Bundesebene, was gibt es auf EU-Ebene schon für Überwachungsmaßnahmen. Wir haben ein aktives Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung. Wir haben auf Bundesebene in der Strafprozessordnung eine Regelung zum Staatstrojaner stehen, die nicht nur die Quellen-TKÜ aus diesem Entwurf, Quellentelekommunikationsüberwachung, einmal ganz ausgesprochen, sondern auch eine Online-Durchsuchung erlaubt. Und die Gefahr ist, dass dieser Entwurf einfach ganz viele offene Türen hat, wo alles nochmal erweitert wird. Die Identitätskontrolle erlaubt es da vor allem eben an Orten, die die Polizei für potenziell gefährlich hält, immer mehr Ausweise zu kontrollieren, Leute dann gegebenenfalls festzunehmen, aber davon hören wir später mehr. Die Videoüberwachung wird massiv ausgebaut und das auch anlasslos. Und zwar im gesamten öffentlichen Raum. Der Gesetzentwurf, so wie er jetzt ist, wird laut Experten, die da Stellung bezogen haben, dazu führen, dass nicht nur auf den Straßen, sondern auch in Bahnen, in Bahnhofsvorhallen, also letztendlich alles, was sich im weiteren Sinne als Verkehr bezeichnen lässt, eine Videoüberwachung möglich ist. Und das ohne, dass die Betroffenen das wissen. Das lässt dann letztendlich, je nachdem, was da alles noch draufgestapelt wird, auch Profile, Bewegungsprofile und dadurch einen ganz großen Rückschluss auf mein Privatleben zu. Das gleiche Problem haben wir bei der Fußfessel. Die ist letztendlich eine Standortüberwachung und in Kombination mit diesem Begriff der drohenden Gefahr, der unglaublich schwammig formuliert ist, der letztendlich nicht nur zur Verbrechensverhütung, sondern auch dazu genutzt werden kann, als Repressionsmaßnahme missbraucht. Da können quasi ganze Menschen transparent gemacht machen. Frage an Sie, wenn ich Sie bitten würde, mir zu sagen, wo Sie die letzten 48 Stunden verbracht haben, den GPS-Standort Ihres Handys zu aktivieren. Wenn man das einfach mal durchdenkt, dann sieht man, ich weiß mindestens, wo Sie wohnen, ich weiß, Entschuldigung, vielleicht, wo Sie arbeiten. Ich kenne einige Ihrer privaten Kontakte. Und das wird damit quasi endlos erweiterbar gegen die Bevölkerung losgelassen. Das Schlimmste hier drin ist für uns für mich der Staatstrojaner. Hier ist erstmal nur eine Telekommunikationsüberwachung erlaubt. Das heißt, es wird mit dem Zweck gerechtfertigt, man soll Messenger-Dienste auslesen können, die Verschlüsselungen nutzen. Das ist aber technisch zurzeit gar nicht möglich. Es gibt keinen Trojaner, der auf Geräte gepflanzt werden kann, ohne dass damit eine Online-Durchsuchung möglich ist. Das bedeutet, jede Information auf dem Gerät, ob das ein Smartphone ist, der Arbeitsrechner oder der private, kann ausgelesen werden, kann geändert werden. Das ist einerseits an sich schon sehr bedrohlich. Das wird getan, ohne dass die Betroffenen davon wissen, eben auch auf diesen sehr unkonkreten Verdacht hin. Die Auskünfte sind da auch immer sehr schwer einzuholen für die Betroffenen. Und darüber hinaus hat das Effekte für alle Menschen, die technische Geräte benutzen. Diese Sicherheitslücken, durch die der Staat Trojaner einpflanzen darf und das Land NRW jetzt auch das auch tun will, das auch für seine Polizei will, diese Lücken sind für alle offen. Für die Polizeien, für Geheimdienste, für Kriminelle. Und eigentlich wäre es die Pflicht des Staates, eben diese Lücken zu schließen. Es gibt ein Grundrecht, das sogar aus einem Staatstrojaner-Urteil gegen das Land NRW ergangen ist, nämlich auf Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme, kurz das IT-Grundrecht, das heißt ein Gerät, wo ich meine privateste Kommunikation drauf führe, wo ich Bilder von mir selbst, vielleicht von meinem Partner, von meinem intimsten Leben aufbewahre, dem muss ich vertrauen können. Und genau das wird komplett ausgehöhlt durch den Staatstrojaner-Einsatz, hier in NRW, auf Bundesebene, überall. So, zuletzt noch eben zur Fußfessel. Dazu wird jetzt Michelle Winkler etwas sagen.
Okay. Ja. Hallo auch von mir. Mein Name ist Michelle Winkler. Ich arbeite beim Komitee für Grundrecht und Demokratie, nicht Datenschutz. Das ist nicht schlimm. Genau. Und ich werde was sagen zu den Themen Aufenthalts- und Kontaktverbot, zur elektronischen Fußfessel, zur Ausweitung des Polizeigewahrsams und auch zum Taser. Das sind alles Maßnahmen, die auch im Rahmen des Gesetzes erlaubt werden. Zunächst haben wir den Paragraph 34b, Aufenthalts- und Kontaktverbote. die auch angewendet werden dürfen im Falle dieser drohenden Gefahr, die Christian Mertens vorhin beschrieben hat, in Bezug auf eine mögliche Straftat von erheblicher Bedeutung. Die Polizei darf dann künftig Menschen vorschreiben, dass sie sich von einem bestimmten Ort nicht mehr entfernen dürfen oder dass sie sich nicht zu einem bestimmten Ort begeben dürfen, wenn sie der Meinung sind, dass eben so eine drohende Gefahr vorläge. Und sie können Menschen verbieten, Personen oder Personengruppen zu kontaktieren. Genauer ist das nicht ausgeführt, also in welcher Art und Weise diese Kontaktaufnahme nicht mehr erlaubt ist, ist nicht weiter eingeschränkt. Das würde letztlich wahrscheinlich alles, also alle Art von Kommunikation betreffen. Sowas muss durch ein Amtsgericht angeordnet werden und kann bis zur Dauer von 3 Monaten jeweils angeordnet werden, dann aber auch immer wieder verlängert um 3 Monate. Genau, die ich komme vielleicht erst noch mal kurz zu § 34c der elektronischen Fußfessel, die im Falle von § 8 Absatz 5, also der drohenden terroristischen Gefahr, angewendet werden darf oder in Fällen von möglichen Taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, Nachstellungen oder Schutz vor häuslicher Gewalt. Und da darf eben diese elektronische Fußfessel den Personen, die im Verdacht von so etwas stehen, das ist super wichtig, das immer wieder dazu zu sagen, es geht immer nur um Verdachtsfälle letztendlich, die dürfen so eine elektronische Fußfessel angeordnet bekommen. Auch das wird durchs Amtsgericht in dem Falle angeordnet, auch das auf die Dauer für 3 Monate beschränkt, allerdings immer mit der möglichen Erweiterung um weitere 3 Monate. Genau, die fundamentale Kritik daran ist, das sind letztlich Eingriffe in die Bewegungsfreiheit und in die Privatsphäre. Das sind beides Grundrechte, die sowohl im Grundgesetz festgehalten sind als Grundrechte, als auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention. Der Schutz des Privatlebens nach dem Grundgesetz wird dadurch angegriffen. Und diese Regelungen greifen in die freie Lebensgestaltung ein. Zum Vergleich, um das ein bisschen besser einordnen zu können, wie unverhältnismäßig diese Maßnahmen sind. Bisher werden Fußfesseln genutzt, zum Beispiel als Teil einer Haftstrafe, und zwar als milderes Mittel oder als milderes Mittel der Sicherheitsverwahrung. Also da geht es in dem Fall um Menschen, die vorher einen Strafgerichtsprozess hatten und auch die Möglichkeit, sich zu verteidigen, die Möglichkeit, einen Anwalt zu Rate zu ziehen und Dinge vorzubringen, die sie entlasten können. Das alles ist nicht möglich mit diesem neuen Gesetz. Also die Polizei hat einen Verdacht und die darf eben diese Maßnahmen auf Personen anwenden. Und auch der Richtervorbehalt ändert daran nur sehr wenig, weil die Richter werden sich nur auf das beziehen, was sie eben vorgelegt bekommen. Und es gibt eben keine Möglichkeit von der betroffenen Person, sich dagegen zu wehren in dem Sinne. Also sie kann dann klagen, aber für den Moment ist das eben erstmal so anzuwenden. Und zur Fußfessel noch zusätzlich. Das wird ja ganz viel angeführt als wichtig, um Terroranschläge zu verhindern. Es gibt eine Studie des Justizministeriums, die in Auftrag gegeben wurde, wo klar gezeigt wurde, dass Fußfesseln genau für dieses, für die Verhinderung von terroristischen Anschlägen unwirksam ist. Also wenn eine Person wirklich einen Anschlag verüben will, dann kann sie das auch mit einer Fußfessel tun. Und letztlich diese Studie hat auch von der Ausweitung dieser Maßnahme abgeraten, weil sie letztlich unwirksam ist. Und Grundrechtseinschränkungen mit unwirksamen Mitteln, das ist letztlich überhaupt nicht hinnehmbar. So, zum Thema polizeilicher Gewahrsam. Das ist noch viel gruseliger als das, was ich vorher erzählt habe. Nach § 35 und 38 des Polizeigesetzes kann auch künftig bei drohender Gefahr oder terroristischer drohender Gefahr polizeilicher Präventivgewahrsam verhängt werden, unter anderem auch zur Durchsetzung von den Maßnahmen, die ich vorher genannt habe, also von den Kontakt- und Aufenthaltsverboten und von der Fußfessel. Also wenn es da Menschen gibt, die sich da tatsächlich dagegen wehren sollten, dann werden sie einfach in Gewahrsam genommen. Präventivgewahrsam bisher ist so geregelt, dass jede Person freigelassen werden muss, spätestens am Folgetag ihrer Ergreifung. Also das macht in Summe maximal 48 Stunden. Im neuen Gesetz wird es möglich sein, Menschen bis zu einem Monat festzuhalten. Auch hier nochmal der Hinweis auf Basis von Vermutungen. Genau, bis zu einem Monat bei drohenden terroristischen Gefahren zur Durchsetzung von den Anordnungen von Aufenthalts- und Kontaktverboten oder wenn unmittelbar bevorstehende Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung geplant sind. Genau. Dann darf die Polizei Menschen einen Monat lang einsperren. Es gibt dann noch ein paar andere Möglichkeiten, wo das nur bis zu 7 oder 10 Tagen möglich ist. Auf die gehe ich jetzt nicht weiter ein, weil es gibt noch eine weitere ganz gravierende Möglichkeit, Menschen in Gewahrsam zu nehmen, und zwar für die Identitätsfeststellung. Und die ist heute nur möglich bis maximal 12 Stunden. Dann muss eine Person immer freigelassen werden, wenn nichts anderes gegen sie vorliegt, als einfach nur der Wunsch der Polizei, ihre Identität festzustellen. In Zukunft ist es so, dass das weiterhin gilt. Allerdings, falls vorsätzlich verhindert wird, dass die Identität festgestellt werden kann, ist ein Richter anzuhören, das erst nach 48 Stunden. Und wenn der Richter angehört wurde oder die Richterin, dann kann eine Person bis zu 7 Tagen in Gewahrsam genommen werden. Und das wird damit begründet, dass es vor allem hier in NRW Aktivistinnen, Klimaaktivistinnen gibt, die sich versuchen, der Identitätsfeststellung zu entziehen, indem sie zum Beispiel ihre Fingerkuppen präparieren und es der Polizei damit schwer machen, sie wirklich zu identifizieren. Das ist letztlich eine Reaktion auf die Gegenwehr zu den klimaschädlichen Dingen, die RWE hier betreibt schon seit Jahrzehnten. Und das ist eine direkte Antwort letztlich auf den Hambacher Forst und andere Klimaaktivistinnen. Ist auch ein total überzogen und hartes Mittel. Polizeilicher Präventivgewahrsam ist Freiheitsentzug. Es ist eines der härtesten Mittel, was ein Staat gegen seine BürgerInnen einsetzen kann und wird hier im Gefahrenvorfeld angewendet und um Leute zu bestrafen, die ihren Namen nicht sagen wollen. Genau. Bricht auch Artikel 5 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Es gibt auch hier keine Garantien des Rechtsstaats für Beschuldigte. Es gibt keine Pflichtverteidigung. Die Unschuldsvermutung wird letztendlich ausgehebelt, weil wie soll ich denn beweisen, dass ich eben, wenn ich aufgrund von drohender terroristischer Gefahr festgesetzt werde, wie soll ich denn beweisen, dass die Vermutungen nicht zutreffen? Und es gibt letztlich ja nur schwere Möglichkeiten zur Entlastung. Genau, dabei belasse ich es erstmal. Also letztendlich aus grundrechtlicher und menschenrechtlicher Sicht sind diese Vorschläge also verfassungs- und menschenrechtswidrig. Und noch ein paar Worte zum Taser. Der wird auch quasi in den Waffenkatalog aufgenommen in diesem neuen Gesetz. Erstmal, um Pilotprojekte starten zu können mit dieser Waffe. Im Gesetz ist es genannt Distanz-Elektro-Impulsgeräte und wird als nicht tödliche Waffe eingestuft. Da gibt es sehr, sehr starke Bedenken auch zu dieser Waffe. Sie kann schwere gesundheitliche Schäden bis zum Tod verursachen. Zum Beispiel zwischen 2001 und 2017 sind in den USA allein 802 Todesfälle nach Taser-Einsatz gezählt worden. Besonders gefährdet von Taser-Einsätzen sind Kinder und Schwangere, ältere Menschen oder Menschen mit Herzerkrankungen oder Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems oder Menschen, die unter Einfluss von Alkohol und Drogen stehen. Und genau die Letztgenannten, also Menschen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, werden genau in dem Gesetz als Zielgruppe für den Einsatz benannt. Also die Menschen, die unter anderem besonders gefährdet sind, wirklich starke gesundheitliche Beschwerden bis zum Tod davon zu tragen von dem Einsatz, werden als Zielgruppe benannt. Zusätzlich zu den gesundheitlichen Schäden gibt es ein hohes Missbrauchsrisiko bei dieser Waffe. Weil sie als nicht tödlich eingeschätzt wird, ist den Polizeibeamten unter anderem teilweise nicht bewusst, was sie eben mit dieser Waffe anrichten können. Es kann als Folterinstrument eingesetzt werden. Es gibt eine Studie aus den Niederlanden von Amnesty International, die gezeigt hat, dass der Einsatz vor allem erfolgte, wo die Schusswaffe nicht erlaubt gewesen wäre. Und die Begründung für die Einführung des Tasers ist, dass weniger Schusswaffeneinsatz zutage treten soll. Also dass eben weniger Menschen durch Schusswaffeneinsatz verletzt werden. Allerdings zeigen Studien, dass eben dieser Taser gerade nicht dann eingesetzt wird, wenn eigentlich die Schusswaffe quasi sonst genutzt worden wäre. Zu 80% wurde der Taser in den Niederlanden gegen Unbewaffnete eingesetzt oder gegen Menschen, die schon in Handschellen waren. Zu knapp 50% im Kontaktmodus, das heißt eben nicht über die Distanz, sondern direkt. Dann wird ein anhaltender Stromschlag abgegeben, der zu Verbrennung der Haut führen kann und letztendlich, also ist das Folter. Und ja, aus meiner Sicht ganz klar eine ungeeignete Waffe für einen flächendeckenden Einsatz der Streifenpolizei. Und es steht jetzt zwar nicht im Gesetz, aber es ist wohl angedacht, das Pilotprojekt in Kerpen durchzuführen. Kerpen ist unter anderem, also da gibt es, da gibt es den Hambacher Forst. Und dann ist schon in etwa klar, wo auch die Reise hingeht. Genau, das war's von mir und ich gebe weiter an meine Nachrednerin.
Hallo, ich bin Hinda Brandursen, ich arbeite für Azadi e.V., das ist ein Rechtshilfefonds. Mein Thema heute ist ja die Bedeutung der neuen Polizeigesetze für Migranten und Migranten. Für uns, als wir diesen Entwurf gesehen haben, war es erschreckend, besonders weil wir dessen bewusst sind, dass politische Organisationen, die Migrantenorganisationen, die politisch aktiv sind, hier schon sowieso unter einer sehr starken Repression leiden. Und mit dieser neuen Polizeientwurf dann halt quasi mundtot gemacht werden. Diese Befürchtung haben wir sehr stark und engagieren uns dafür auch natürlich. Werden uns natürlich sehr stark dafür engagieren, um diesen Entwurf doch einigermaßen zu halten oder bei den Demonstrationen teilzunehmen, dass es nicht durchkommt. Einige Beispiele davon, was die Repression heute schon bedeutet und was es noch bedeuten könnte mit diesem neuen Entwurf, ist, dass bei den, zum Beispiel unter den kurdischen Organisationen, die politisch aktiv sind, sowieso dauernd und ständig, gerade nach dem Erlass von dem Innenministerium letztes Jahres, Hausdurchsuchungen stattfinden, Personalfeststellungen vor Vereinen, vor verlassenen Demonstrationen oder wenn man zu den Demonstrationen hinfährt. Die Organisationsteilnehmer oder die Demonstrationsteilnehmer sind unter einer ständigen Kriminalisierung. Und wenn diese neue Kriminalisierung, zum Beispiel jetzt mit dem Fußfesseln und diese Aufnahmen von den Handys noch dazukommen, fühlen diese Menschen sich noch mehr kriminalisiert. Und vor allem, wenn diese schon aus diesen Ländern kommen, wo sie unter starker Kriminalisierung leiden. Wenn man jetzt zum Beispiel die türkische Linke nimmt, die ja in den 80er Jahren aus den Gründen gekommen sind, wegen dem Militärputsch hierhin, weil sie politisch aktiv waren und hier ihre politische Aktivität weiter fortführen, sehen sie dann keinen Unterschied mehr zu den Herkunftsländern. Und da haben sie schon sehr starke Befürchtungen. Bei dem drohenden Gefahr bei Terrorismus wird ja heute sehr stark darauf Bezug genommen gegen Islamisierung. Aber es ist ja nicht nur die Islamisierung damit gemeint, sondern allgemein der Terrorismus. Und da werden dann halt natürlich auch die kurdischen Vereine und die türkische Linke darunter fallen. Und die werden halt, nachdem die islamistischen Gruppen dran waren, werden sie halt sehr stark unter dieser Repression fallen. Und ihnen werden dann halt wirklich den Weg der demokratischen Grundrechte, die wir angeblich jetzt haben, werden dann komplett entnommen. Das wäre es eigentlich jetzt erstmal von mir.
Okay.
Wir geben das Wort noch mal ganz kurz
an. Alles klar. Sorry. Brauchst du das Mikrofon?
Nee, ja.
Danke. Vielleicht ein paar Anschlusssätze noch an das, was Michelle gerade gesagt hat. Kontaktverbot und insbesondere, ich nenne es mal den Hausarrest, also das Verbot, den Ort zu verlassen, hat die erschreckende Folge im Landesrecht Nordrhein-Westfalen und dort im Polizeigesetz, dass man dort eine Strafvorschrift aufgenommen hat. Die gehört da erstens nicht hin. Zweitens ist die Frage, ob der Landesgesetzgeber das überhaupt darf. Drittens beschweren sich sogar die Polizeigewerkschaften, dass das da nichts zu suchen hat, was immer ein Alarmsignal ist, wenn selbst die keine weiteren Kompetenzen haben wollen. Und viertens, was bedeutet das? Das bedeutet, wenn ein Polizist eine entsprechende Anordnung erlässt und ich dagegen verstoße, mache ich mich strafbar. Unabhängig davon, ob das, was der Polizist angeordnet hat, auch nur ansatzweise rechtmäßig ist. Das heißt, der Polizist kann ankommen und kann sagen, du verlässt jetzt nicht deine Wohnung nach 34, ab Paragraph 34b. Und dann sage ich dem, das ist doch Quatsch. Das können Sie überhaupt gar nicht anordnen. Das muss der Behördenleiter machen. Und auf meine Wohnung können Sie mich mal sowieso nicht beschränken. Dann sagt der, wissen Sie was, ich ordne die sofortige Vollziehung an und dann geht der. Und wenn ich jetzt abends zum Kiosk gehe, mache ich mich strafbar. Unabhängig davon, ob vielleicht ein Gericht drei Tage später sagt, das war natürlich Unsinn, was der Polizist da angeordnet hat. Ich habe mich strafbar gemacht. Die Anordnung des Polizisten alleine, unabhängig von dessen Rechtmäßigkeit, reicht, damit ich mich strafbar mache, wenn ich dagegen verstoße. Es steht ausdrücklich im Gesetz, Arztbesuch, Rechtsanwaltsbesuch, Ämtergänge. Dafür muss die Polizei natürlich Ausnahmen erlassen. Mit anderen Worten, wenn ich zum Amtsgericht muss, weil ich da als Zeuge hin muss, dann kann ich nicht einfach meine Wohnung verlassen, wenn der Polizist mir das verboten hat. Dann muss ich bei der Polizei anrufen und sagen, hören Sie mal, der Beamte hat da zwar Unsinn gemacht, der kann das natürlich nicht anordnen, aber bevor ich mich strafbar mache, darf ich da vielleicht morgen früh noch schnell zum Amtsgericht gehen? Das ist der Weg, den man gewählt hat. Das schärfste Schwert des Staates, das Strafrecht, benutzt man, um den Maßnahmen von Polizisten, unabhängig davon, ob sie rechtmäßig oder sind, erheblichen Nachdruck zu verleihen. Wie gesagt, unabhängig davon, ob der Landesgesetzgeber das überhaupt durfte und ob er es da durfte, hat er es getan. Das soll geltendes Recht werden. Ja.
Danke. Okay. Steht man nicht so oder muss ich das Mikrofon nehmen? Ich nehme mal sicherheitshalber das Mikrofon. Okay. Ja, hallo auch nochmal von mir. Ich bin Nils Jansen. Ich bin aktiv bei der Gewerkschaft Verdi, bei uns im Bezirk Köln-Bonn-Leverkusen und bin außerdem bei der Bonner Jugendbewegung. Die Ansprachen von meinen Vorrednerinnen haben gerade vor allen Dingen, glaube ich, eins deutlich gezeigt. Dieses neue Polizeigesetz in NRW, das bedeutet gerade in der Summe von den verschiedenen Neuerungen einen massiven Eingriff in die Grundrechte von allen Menschen, die hier in NRW leben oder die nur auch durch NRW durchreisen wollen. Was bedeutet das? Das bedeutet eben, dass CDU und FDP gerade ein Polizeigesetz vorbereiten, mit dem die Polizei jede WhatsApp-Gruppe von politisch aktiven Studierenden und Arbeitern, von Gewerkschaftern, von Umweltschützern, von Bürgerrechtsorganisationen ausspähen kann. Sie bereiten da eine Polizei vor, die jede Demonstration per strategischer Fahndung oder wie das früher hieß, Schleierfahndung, quasi total überwachen kann. Sie bereiten eine Polizei vor, die Demonstranten bis zu einer Woche in Haft nehmen kann, nur weil sie ihren Namen nicht sagen wollen. Sie bereiten eine Polizei vor, die schon lange bevor große Protestaktionen stattfinden, schon Gewahrsam bis zu einem Monat verhängen kann, wenn denn eine Gefahr droht. Bei diesem Ausbau von der Polizei zu sowas wie einer neuen Superbehörde oder so, werden ganz wichtige Grundlagen der Verfassung einfach kurzerhand kaltgestellt. Die kühnsten Träume von rechten Scharfmachern sollen jetzt zur Regierungspolitik werden. Und das ist eine gefährliche Entwicklung, die wir in unserer Geschichte schon mal so erlebt haben. Dieses neue Polizeigesetz, das bedeutet den Weg in sowas wie einen modernen Polizei- und Überwachungsstaat. Und dagegen wollen wir Widerstand organisieren. Warum das alles? 2017 hatte Deutschland die niedrigste Kriminalitätsrate seit einem Vierteljahrhundert. Die Straftaten gehen alle zurück, trotzdem werden derzeit nicht nur in NRW, sondern in ganz Deutschland, in verschiedenen Bundesländern, die Polizeigesetze verschärft. Und damit zeigen Landes- und Bundesregierung vor allen Dingen eins. In Zeiten von seit Jahren sinkenden Reallöhnen, in Zeiten von explodierenden Mieten und damit in Zeiten von, wachsenden sozialen Konflikten, in solchen Zeiten haben Landes- und Bundesregierung Angst vor der eigenen Bevölkerung. Sie bereiten dort ein Sicherheitspaket vor, das nicht die Sicherheit der Bürger schützt, sondern höchstens ihre eigenen Regierungsinteressen. Während in Europa und auch global die sozialen Kämpfe gerade einen Aufschwung erleben, wird hierzulande der Apparat aufgerüstet, um Sicherheit, naja, nicht für die Bürger zu gewährleisten, sondern um leichter regieren zu können und um Sicherheit für die Regierungsinteressen zu gewährleisten. Für alle, die hierzulande an Freiheit interessiert sind, ist diese Entwicklung brandgefährlich und muss gestoppt werden. Wir sagen deswegen, wie in anderen Bundesländern auch, Nein zum neuen Polizeigesetz. Nein zum massiven Eingriff in die Grundrechte von Millionen von Menschen hier in Deutschland. Nein zu massenhafter Überwachung unter dem Deckmantel von Sicherheit und Ordnung. Wir fordern den Landtag NRW im Juli auf, dieses Gesetz nicht zu beschließen. Und wir rufen alle Menschen auf, gemeinsam mit uns dafür aktiv zu werden und den Weg in den Polizeistaat zu stoppen, bevor es zu spät wird. Und viele sind zum Glück auch schon aktiv geworden. Diese neuen Polizeigesetze in den verschiedenen Ländern haben sehr zu Recht schon einen breiten Aufschrei ausgelöst. In München haben kürzlich 40.000 Menschen demonstriert gegen das dortige bayerische Polizeiaufgabengesetz. Gemeinsam mit den verschiedenen kleineren Demonstrationen im Vorfeld, mit den Petitionen, mit den verschiedenen Veranstaltungen, die es gab, kann man ganz locker sagen, dass Hunderttausende schon die Stimme erhoben haben gegen diese neuen Polizeigesetze. Und auch in NRW wollen wir so einen breiten Widerstand organisieren. Wir brauchen hier in NRW einen Aufschrei und auch darüber hinaus gegen das neue Polizeigesetz und gegen die Einschränkung von Freiheit und Grundrechten. Dafür organisieren wir seit 2 Monaten breite Bündnis- und Aktiventreffen. Und schon jetzt sieht man da die riesige Dynamik, die dieses Thema bringt. Beim letzten Treffen am Sonntag waren weit über 100 Personen aus verschiedenen Organisationen und Einzelpersonen waren da, haben sich zehntausende Flugblätter und Plakate mitgenommen und wollen diese Flyer jetzt in NRW verteilen. Der vorläufige Höhepunkt unseres Protestes wird eine Großdemonstration am Samstag, den 7. Juli in Düsseldorf sein. Unsere Demonstration findet damit statt, wenige Tage bevor der Düsseldorfer Landtag darüber entscheidet, ob das Polizeigesetz gesetzt wird oder ob es verworfen wird. Und deswegen ist auch der Landtag unser Ziel von der Demonstration. Wir werden uns gemeinsam sammeln ab 13 Uhr am DGB-Haus, das ist unweit des Hauptbahnhofs in Düsseldorf, werden dann durch die Innenstadt ziehen, werden versuchen, möglichst viele Passantinnen und Passanten zu erreichen und werden dann unser Protest mit einer großen Abschlusskundgebung und hoffentlich auch einem Konzert vor den Landtag tragen. Auch im Vorfeld von der Demonstration organisieren wir jetzt schon breiten Widerstand. Ganz konkret wird es morgen schon losgehen. In Düsseldorf, direkt vor dem Landtag, veranstalten wir eine Kundgebung, und zwar zur öffentlichen Anhörung, die dort stattfindet. Da werden Expertinnen und Experten im Landtag ihre Ansichten zum Polizeigesetz darlegen. Und wir sagen, der breite Widerstand der Zivilgesellschaft, der muss auch vor Ort sein. Und der wird deswegen vor dem Landtag auf der Wiese außerhalb der Warnmeile eine Kundgebung veranstalten. Ab 9 Uhr bis 13 Uhr werden wir da vor Ort sein. Und wir laden jeden ein, sich da zu beteiligen. Auch bei der Auswertung der öffentlichen Anhörung am 5.7., also 2 Tage vor der Großdemonstration, werden wir aktiv sein. Wir werden wieder vor den Landtag ziehen und werden diese Aktion auch nutzen, um gemeinsam Schwung zu holen für die Großdemonstration 2 Tage später am 7. Juli. Und außerdem finden zurzeit in ganz NRW Dutzende Infoveranstaltungen, kleine Kundgebungen, kleine Demonstrationen und viele weitere kreative Protestaktionen gegen das Polizeigesetz statt. Eine Liste von allen uns bekannten Aktionen haben wir auf www.nopolizeigesetznrw.de veröffentlicht und wir werden die dort auch regelmäßig aktualisieren. Und zum Schluss möchten wir eine Sache ganz klar sagen. Auch wenn dieses Gesetz verabschiedet werden sollte, werden wir nicht aufhören, dagegen aktiv zu werden. Wir werden die Verschärfungen und Einschränkungen der Grundrechte aller nicht tatenlos hinnehmen. Und wir rufen jeden und jede dazu auf, sich an den Protesten zu beteiligen. Auch ihr und jeder Mensch hier in NRW und in Deutschland wird davon betroffen sein. Und wir sollten jetzt aktiv werden, bevor es zu spät wird. Vielen Dank.
Dankeschön. Wir würden dann die Runde für Fragen eröffnen. Falls es welche gibt.
Gibt es konkret auch Aktionen in Köln in den nächsten Tagen, morgen? Die waren jetzt von Düsseldorf beide.
Boah, das ist eine gute Frage. Es gibt eine Aktion in Köln, oder? Ich weiß aber das Datum gerade nicht.
16. Ja, 16. Da hinten aus der Reihe. 16.
Ich habe die Daten nicht genommen, aber es ist wohl hier in Köln.
Das wird auf jeden Fall auch auf der Website veröffentlicht. Genau.
gibt auf jeden Fall auch eine Kölner Vernetzung. Also es gibt am 14. Juni nochmal ein größeres Treffen, wo sich in Köln quasi die einzelnen Gruppen oder Menschen, die einfach interessiert sind, sich gegen das Gesetz zu organisieren, treffen werden. Und da kann jede Person hinkommen. Ja. Am 14. Juni, ich weiß leider nicht, wo das sein wird.
Im AZ in Köln.
Ah ja, okay. Ja.
Darf ich noch kurz was ergänzen? Ich habe hier eine Sache auch vorbereitet, die ich jetzt gerade übersprungen habe. Und zwar suchen wir jetzt ungefähr so einer Woche Suche nach Unterstützung. Und das hier ist jetzt die Liste, die schon dabei rausgekommen ist. Also das sind die Organisationen, die jetzt schon gesagt haben, ja, wir sind dabei. Und das ist eine Liste von weit über 100 Organisationen aus Parteien, Gewerkschaften, außerparlamentarischem Aktivismus, antifaschistische Gruppen, Umweltschützerinnen, Migrantenverbände, Bürgerrechtsorganisationen, Datenschützer. Also es ist ein ganz breites Spektrum. Und das ist für uns auch ein Zeichen, wir haben da genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Und diese Demonstration wird ein Erfolg werden. Online auf unserer Website, unter Unterstützerinnen gibt es die Liste, die wird auch jeden Tag aktualisiert.
Yes, wenn ich kurz fragen darf, es gibt ja im Land auch Parteien, die eine gewisse Skepsis haben. Also die Grünen haben sich ja kritisch geäußert, das überlege ich ja noch, ob sie da noch nicht in die Schritte ergreifen werden oder ob sie vielleicht sogar mitstimmen. Hängt an den Anhörungen. Wie ist denn der Kontakt, sage ich mal, in das Parlament hinein? Also gibt es da eine Verletzung zur Grünen, zur SPD, zu den Linken hat sehr kritisch geäußert und so weiter.
Ganz konkret hat die grüne Landesfraktion NRW jetzt gerade unseren Aufruf unterzeichnet und gesagt, sie mobilisieren mit und wir unterstützen die Aktion. Und die SPD? Mit denen sind wir gerade noch im Gespräch, wenn ich das richtig sehe. Da gab es auch stehen auf jeden Fall schon Leute, die beim Treffen da waren. Sie haben Interesse gezeigt. Da bei denen laufen gerade die Diskussionen. Die Mühlen malen ja in so großen Organisationen manchmal ein bisschen langsam. Und wir hoffen jetzt bald auf Rückmeldung von ihnen und hoffen natürlich, dass wir sie gewinnen können dafür.
Und die Linke?
Die ist dabei. Die steht auch auf der Unterstützungsliste, genau.
Kann ich da kurz was?
Willst du, wir geben hier mal das Mikrofon so rum.
Dazu möchte ich sagen, dass das in den unterschiedlichen Bundesländern sehr uneinheitlich aussieht. Tatsächlich ist es so, dass Parteien wie hier vor Ort die Grünen oder in anderen Bundesländern, wenn sie nicht in Regierungsverantwortung ist, die FDP, jeweils unterschiedliche Linien fahren. Also wir sehen, dass das schon ein System hat und dass man sich da leider auf keine Partei so richtig verlassen kann. Insofern werden wir da auch weiter auf jeden Fall ins Gespräch gehen. Und auch weiter fordern, dass die Grünen hier in NRW auch auf dieser Linie bleiben und das skeptisch sehen und sich das nicht eventuell nach der nächsten Landtagswahl schon wieder ändert.
Aber wäre es nicht so gesehen auch wichtig, sich selbst an die CDU zu wenden und da zu gucken, ob es da nicht auch Leute gibt, die das kritisch sehen? Oder weiß man da, dass sie auch mit einer Stimme sprechen und man da... Ja, ich meine, da gibt es auch Anwälte und die sehen vielleicht auch den Rechtsstaat in Gefahr. Ne?
Es mag konkrete Personen da geben. Das, was wir sehen können in den unterschiedlichen Bundesländern, ist, dass die CDU meistens auf der Linie ist, die Gesetze zu verschärfen und die Überwachung zu verschärfen. Deshalb so pauschal gesagt, ist das eher nicht unser Adressat, den wir da überzeugen können.
Vielleicht Frage erweitert, weil ich noch also in Bayern gibt es ja, es gibt ja FDP-Leute, die gegen das bayerische Gesetz klagen. Ich glaube sogar hier schon. Da ist ja da mal Kontakt. Also meine Linie FDP ist ja, also ist ja, ich kenne sie als Bürgerrechtspartei da, das ist ja auf jeden Fall, sag ich mal, freundlich. Also da könnte man auch in Kanada machen. Gab es da schon Versuche?
Insgesamt sind wir natürlich grundsätzlich offen für jeden und jede Organisation, die unseren Prozess unterstützen will. Mit FDP haben wir natürlich jetzt hier in NRW nicht so große Hoffnung, weil sie eben natürlich diejenigen sind, die dieses Gesetz gerade vorantreiben. In Bayern hatte man diese komische Situation, dass dann auf einmal die FDP gegen die CSU diesen Protest unterstützt hat. Wir haben jetzt nicht so große Hoffnung, dass wir da die Partei irgendwie gewinnen können für unseren Protest oder so. Wenn sie jetzt auf uns zukommen und uns mit offenen Armen empfangen, können wir da sicherlich nochmal drüber diskutieren.
Ja, vielleicht zur Ergänzung. Also es macht schon Sinn, auf jeden Fall an die Grundfesten der Bürgerinnenrechte, die die FDP ja eigentlich mal vertreten hat, zu erinnern. Was deren Argumente sind, so wie ich sie wahrgenommen habe, um an dem Gesetz mitzumachen, das ist einmal der Richtervorbehalt, der halt relativ häufig dabei ist, aber da hatten wir vorher schon drüber gesprochen, dass das eigentlich eher ein stumpfes Schwert ist. Und die zweite Sache ist, dass eben die sogenannte Schleierfahndung für die FDP strategische Fahndung genannt wurde, damit sie genau das mittragen.
Ganz kurz, ja, nee, alles gut, alles gut. Vielleicht auch nur noch zwei ehrliche Worte zur politischen Realität. Die FDP regiert halt mit der CDU mit. Ja. Und die CDU braucht eine Mehrheit und die kriegt sie nicht ohne die FDP. Und die FDP möchte gerne auch regieren. So simpel ist es ja manchmal in der Politik.
Ja klar, aber meine Frage zielt ja darauf, auf diese Leute aus NRW, die ja nun das ähnliche bayerische Gesetz sozusagen, ob es zu diesen Leuten aus
Sie meinen jetzt konkret zum Beispiel zum Herrn Hirsch. Also, jetzt habe ich es verstanden. Also, den Kontakt gibt es jedenfalls meines Wissens nach noch nicht. Aber wir nehmen gerne alle Vorschläge aus dem Publikum auf. Vielen Dank.
Da muss man versuchen, denke ich mal, alle möglichen Bündnispartner auch aus CDU und FDP ins Boot zu holen. Aber wir sollten uns bestimmt keine Illusionen drüber machen, dass man die Führungen nicht so einfach da umstimmen kann. Schließlich gehen von denen massiv diese Pläne aus. Die sind wohl überlegt. Wenn die umgestimmt werden können, dann durch einen breiten Widerstand. Da gibt es eben auch schon viele Beispiele dafür, dass sowas möglich ist. Und deswegen finde ich das super, was hier geplant ist. Zwei Fragen habe ich. Ich bin am Anfang ein paar Minuten zu spät gekommen. Vielleicht ist da schon was gesagt worden. Einmal zu den Unterschieden zwischen dem NRW-Polizeiaufgabengesetz und dem in Bayern. Gibt es da welche oder ist das fast dasselbe? Und dann noch eine Frage, gibt es denn bezüglich der Demo-Route oder überhaupt in Plänen an dem 7. Juni schon irgendwelche Reaktionen vom Staatsapparat, Auflagen oder Ähnliches?
Jetzt hast du mal du und dann ich?
Oder? Ja. Nee, egal, kann man machen. Also es gibt in der Tat einige Unterschiede zum bayerischen Polizeigesetz. Manche mögen sich hier verwundert die Augen reiben. Das bayerische Polizeigesetz hat es geschafft, noch strenger zu sein. Es gibt zum Beispiel im Bereich der Überwachung öffentlicher Plätze, da habe ich eben noch nachgeguckt, die Möglichkeit dort Gesichtserkennung und Körpererkennung zu machen, also Systemerkennung, das wird wahrscheinlich eben im Sicherheitspaket 2 kommen. Man hat einige Richtervorbehalte gestrichen. Ansonsten die Formulierungen sind ein bisschen anders und generell haben die bayerische PAG hat häufiger den sogenannten Behördenvorbehalt drin. Das heißt, die Sachen müssen über den Behördenleiter bzw. die Behördenleitung oder einen entsprechenden Vertreter gehen. Und in Nordrhein-Westfalen hat man tatsächlich sich mit dem sogenannten Richtervorbehalt beholfen. Aber da muss ich Michael recht geben. Also der Richtervorbehalt, der Richter kann natürlich nur über das entscheiden, was ihm vorgelegt wird und nicht über das, was der Betroffene dazu sagt. Denn die Maßnahmen werden ja heimlich getroffen und zu einem Zeitpunkt, wo er im Zweifel noch gar nichts davon weiß.
Wir haben diese Demonstration jetzt angemeldet vor ungefähr 2 Wochen, sind von der Polizei jetzt freundlicherweise eingeladen worden zu einem Kooperationsgespräch und da werden wir dann alles Weitere erfahren. Bisher haben wir jetzt zumindest von Seiten der Polizei noch keine Bemühungen erfahren, uns irgendwelche Routen zu verbieten. Wir sind auf das Schlimmste gefasst und hoffen auf das Beste und werden uns aber auch nicht so leicht kleinkriegen lassen, wenn wir da irgendwo abgeschoben werden sollen an den Rand von Düsseldorf.
Ich habe 2 Fragen. Erstmal, wie erklären Sie sich, dass die Unterstützung in NRW für Ihre Initiative jedenfalls bisher längst nicht so groß ist wie offenbar in Bayern? Und die zweite Frage ist, sehen Sie eigentlich ein Problem darin, dass Sie da sozusagen auch den Schulterschluss bei den Unterstützern auch mit Organisationen suchen und oder auch haben, die vom Verfassungsschutz auch beobachtet werden. Gibt es da Berührungsängste oder nicht? Oder wie auch immer.
Ich fange mal an und dann vielleicht können wir alle was sagen. Genau, zu wenig Unterstützung in NRW oder weniger als in Bayern. Ich glaube, das müssen wir erst mal sehen. Genau, also wir haben vor 2 Monaten angefangen. Wir kriegen auf jeden Fall sehr viele und gute Rückmeldungen. Das läuft ganz gut an, aber natürlich ist 40.000 Menschen schon eine Hausmarke. Ich glaube, das hat in Bayern schon auch was damit zu tun, dass da Landtagswahlen anstehen dieses Jahr und dass deswegen alle Oppositionsparteien natürlich im Bündnis beteiligt waren, weil die sich auch profilieren wollen, um irgendwie ein Gegengewicht gegen die CSU zu bilden und zum Glück auch gegen die AfD. Genau, und vielleicht noch eine zweite Sache. Vielen Menschen ist gar nicht bewusst, dass diese Polizeigesetze eben nicht nur in Bayern anstehen. Es gibt da einfach viel zu wenig, Resonanz oder in Bayern war das ganz deutlich zu sehen, als die Presse angefangen hat zu berichten. Gab es auch die Demonstrationen, die waren immer besser besucht. Das hat sich gegenseitig hochgeschaukelt. Und ich weiß nicht mehr, welche Zeitung das war, aber es wurde herausgefunden, dass außer Thüringen jedes Land eben so eine Gesetzesverschärfung plant aktuell. Und das ist einfach viel zu wenig bekannt. Es geht super schnell, es sind unfassbar viele Maßnahmen. Es ist, Sie haben das ja gesehen, es ist unfassbar komplex, was da auf einmal entschieden wird. Und die erste Lesung war Ende April und das Gesetz soll entschieden werden im Juli. Also da ist ja auch keine Zeit, um wirklich darauf zu reagieren, um das als Gesellschaft vielleicht auch zu diskutieren. Genau. Ergänzungen?
Ja, ich wollte darauf eingehen, was denn mit diesen dubiosen Organisationen ist, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Und ich denke, da muss man auch sehen, dass ein Teil dieser Gesetzesverschärfung und des Abbaus von Grundrechten natürlich auch, naja, ich sag mal, so eine richtige politische Kampagne gegen diesen linken Extremismus ist und dass gleichzeitig natürlich zu diesen Gesetzen auch, naja, in der ganzen Wortwahl und überhaupt im ganzen politischen Leben viele Regierungspolitiker ihre harte Kante gegen links wiederentdeckt haben jetzt. Und natürlich wünscht sich die Regierung und wünscht sich natürlich auch der Verfassungsschutz und die Polizei, dass wir schon im Vorhinein entscheiden, wen wir alles bitteschön nicht bei unseren Demonstrationen dabei haben wollen, nämlich weil der Verfassungsschutz sagt, das sind böse Organisationen. Wir sagen erstmal, wir lassen uns davon nicht spalten, sondern wir sind all mit allen solidarisch, die gemeinsam unser Ziel teilen an diesem Tag und das ist das Polizeigesetz zu stoppen. Und da werden wir uns auch nicht von einem Verfassungsschutzbericht einen Strich durch die Rechnung lassen.
Ja, wie viele Teilnehmer rechnen Sie denn?
Boah, also wir haben jetzt erstmal 10.000 Leute angemeldet, weil wir dachten, wir können ja noch upgraden, wenn wir merken, da wird noch mehr Dynamik kommen, damit die Polizei keinen Herzinfarkt kriegt bei der Anmeldung. Da hinten.
Ich habe ja noch einfach gesagt, wenn das jetzt durchkommt, wenn wir weiter sozusagen dagegen protestieren, wie wird das denn aussehen? Zu?
Also ich möchte, glaube ich, hauptsächlich betonen, dass es wichtig ist, dass dieses Gesetz nicht durchkommt. Wir sehen, dass in letzter Zeit immer mehr verfassungswidrige Gesetze verabschiedet werden auf Bundes- und auf Landesebene. Dadurch wird auch der Protest erschwert. Das Bayerische Polizeiaufgabengesetz war ein riesiger Aufreger, weil es noch krasser ist als das, was hier vorliegt als Entwurf. Entschuldigung, jetzt habe ich gerade den Faden verloren.
Das Gesetz soll nicht durchkommen.
Genau, es soll gar nicht durchkommen. Also es wäre einfach unglaublich fatal, wenn wir jetzt diese Vorlage nehmen, um weiter Überwachungsmaßnahmen und Repressionsmaßnahmen gegen die Bevölkerung zu verschärfen. Und wir sehen auch, dass die Verfassungsgerichte immer mehr überlastet sind. Da sind Gesetze aktiv, die schon einmal in ähnlicher Form vom Bundesverfassungsgericht gekippt wurden. Und es ist tragisch, wenn die Politik nicht in der Lage ist, ihre Gesetze verfassungskonform zu gestalten. Deshalb ist das erste Ziel jetzt, das zu verhindern. Und danach kann man nach eventuellem Protest noch mal schauen, wie man dagegen aktiv wird.
Genau, und für den Fall, dass es tatsächlich so läuft, dass wir das Gesetz nicht verhindert bekommen, gibt es schon verschiedene Überlegungen. Es gibt schon Menschen, die sich damit beschäftigen, zum Beispiel sowas wie eine Klage gegen dieses Gesetz einzureichen. Aber auch ganz konkret müssen wir da auch diskutieren, dass dieses neue Polizeigesetz ja nicht alleine steht, sondern dass neue Gesetze kommen werden. Es wurde gerade schon das Sicherheitspaket 2 angesprochen. Als nächstes ist das Versammlungsgesetz dran. Da wird der Paragraph des Landfriedensbruchs wird verschärft werden. Also viele neue Angriffe werden kommen. Und das wird auch Möglichkeit sein, Widerstand gegen den Abbau von Grundrechten zu organisieren. Wie genau das aussieht, wer dann alles dabei ist und welche Forderungen wir aufstellen, das müssen wir noch diskutieren. Klar steht, klar ist aber auf jeden Fall, dass der Widerstand gegen den Abbau von Grundrechten weitergehen wird.
Ich habe eine Frage. Ich habe an Pfingsten ein rebellisches Musikfestival mitorganisiert. Das wurde, obwohl es in Thüringen stattgefunden hat, wo auch kein neues Polizeigesetz geplant ist, genau in diesem Geiste schon unterdrückt. Da wurde gesagt, das ist irgendwie drohende Gefahr und wegen einer türkischen Bandgruppierung, die verboten sei, was gelogen ist, die ist in Deutschland nicht verboten, wurde quasi das Festival unter Vorbehalt gestellt, wurden Organisatoren vorher Gefährderbriefe geschickt, wurde gedroht mit Haft und was weiß ich. Das ist aufgrund von Protest und weil das Gesetz noch gar nicht so ist, natürlich ist das nicht durchgekommen. Und am Tag vorher musste die Polizei mit ihren 200 Schaften abziehen. Wir haben das Festival mit Gruppierungen durchgeführt. Aber das zeigt ja, die probieren das ja auch so durchzuziehen. Und wenn das Gesetz da ist, ist das möglich. Welche Vernetzung gibt es denn jetzt bisher bundesweit, wenn das in 15 von 16 Bundesländern so geplant ist? Also in Thüringen weiß ich, ist es nicht, bisher nicht geplant, aber in allen anderen soll es ja Verschärfung vom Polizeigesetz in diesem Geiste geben. Welche Vernetzung gibt es da oder was kann man da machen?
Also gerüchteweise ist es ja so, dass man überlegt hat, ein Bundespolizeimustergesetz zu machen. Gibt es mehrere Vermutungen, warum man das da nicht gemacht hat. Eine lautet, um es dem Widerstand so schwer wie möglich zu machen. Ja? Ich gehe als Nordrhein-Westfale nicht auf die Straße, weil in Schleswig-Holstein ein neues Gesetz verabschiedet werden muss. Wenn es aber deutschlandweit ein neues Polizeigesetz gibt, habe ich plötzlich überall lästige Demonstrationen. Ja. Mit anderen Worten, die bundesweite Vernetzung ist so jedenfalls sehe ich das bislang schwierig. Es gibt aber etliche bundesweite Organisationen, die sich sowohl unter ihrem allgemeinen Namen als auch mit den Ortsgruppen melden. Also dass wenn nur als Beispiel jetzt, weil es eben schon mal fiel, wenn die Grünen Nordrhein-Westfalen sagen, wir sind dagegen, dann ist das zwar nur die Ortsgruppe Nordrhein-Westfalen, aber dass die Telefonnummer von der Ortsgruppe Hamburg haben, da gehe ich einfach mal von aus. Unsererseits ist die bundesweite Vernetzung im Moment, jedenfalls wenn ich es richtig sehe, noch nicht so herausragend, was einfach daran liegt, dass man möglicherweise in anderen Bundesländern die Gefahr noch gar nicht sieht. Das ist, wie gesagt, meines Erachtens ein großes Problem und leider strategisch auch nicht ganz ungeschickt von den Gesetzgebern gewählt, dass man das über die Innenministerkonferenz hat laufen lassen und nicht über das Bundesinnenministerium.
Noch einer? Wenn ihr besser wisst. Nee, also ja.
Genau, also wir merken wirklich diese schlaue Problematik, dass es schwer ist, sich zu den einzelnen Sachen zu vernetzen, weil eben es Landesebene ist. Trotzdem gibt es bisher losen Kontakt. Wir informieren uns gegenseitig darüber, was für Aktionen sind. Und zumindest meiner Meinung nach wäre eine breitere Vernetzung auf jeden Fall notwendig, gerade in Bezug auf die bundesweiten Gesetze, die noch kommen werden. Und ich würde mir zumindest wünschen, dass wir uns das als Ziel stecken, für nach der Aktion da noch eine breitere Vernetzung aufzubauen.
Wenn die Absicht dahinter steckt, das landesweit jeweils durchzuziehen, um den Widerstand zu zersplittern und zu schwächen, dann ist ja genau das Gegenteil notwendig, denke ich mal, nämlich, dass man diese Absicht durchkreuzt, indem tatsächlich eine bundesweite Vernetzung aufgebaut wird. Und ich kann mir aber vorstellen, dass NRW da auch ein wichtiges Signal geben wird. Weil wenn das dann schon in zwei Bundesländern solche Massenproteste gibt, das ist auch nochmal was anderes, dann ist es keine Bayern-Spezialität, die vielleicht jetzt bei manchen Leuten rauskommt. Und ich glaube auch, dass es damit zusammenhängt, dass es noch gar nicht so richtig klar ist, was da geplant ist. Schließlich hat es in NRW auch eine ganze Weile gedauert, bis das mal so in einem breiteren Kreis von fortschrittlichen Menschen bewusst wurde und jetzt eben auch zu diesen Widerstandsgruppen geführt hat.
Haben Sie noch eine Frage?
Ich glaube, ich habe dazu noch was. Also genau, also ich wollte darauf eingehen, zumindest wenn ich die Frage richtig verstanden habe, also dass das Problem ist, dass viele Leute noch gar nicht wissen, was dieses Polizeigesetz bedeuten wird. Deswegen haben wir uns als Bündnis in unserem Aufruf auch ganz klar das Ziel gesteckt. Wir wollen erstmal bekannt machen, was bedeutet dieses Polizeigesetz überhaupt. Diese Pressekonferenz ist ein Teil davon, aber wir rufen auch jede Organisation, jede Gruppe, jeden aktiven Kreis dazu auf. Macht Veranstaltungen in eurer Stadt, ladet Referentinnen und Referenten ein, nehmt Kontakt zu uns auf. Wir können gerne helfen, wir können Expertinnen stellen, wir können Strukturen organisieren. Aber dieses Gesetz muss bekannt machen und da braucht es vor allen Dingen die Initiative von jedem Einzelnen.
Und gerade diese Woche hat sich auch eine Vernetzung gegründet zu den Gruppen, die gegen die Staatstrojaner arbeiten, weil die genau eben auch gesehen haben, das wird in den einzelnen Ländern und zusätzlich zu dem deutschlandweiten Einsatz überall quasi eingeführt. Und genau, also ich glaube, das wird, also ist auf jeden Fall eine Aufgabe, die wir auch übernehmen müssen, uns mit anderen Gruppen zu vernetzen.
Auch zwei technische Fragen. Frau Dursum und Herr Merkel, mir ist nicht klar, sozusagen, für welche Organisation Sie sprechen. Ich habe das akustisch bei Ihnen nicht
bekommen. Ich spreche für ASADI, ja. AZADI. Mhm. Das ist eine Rechtsreform für alle, die sich in der polnischen Sache engagieren.
Ja. Ich spreche für das Bündnis, das hier sitzt, bin aber selbstständiger Rechtsanwalt.
Strafverteidigervereinigung NRW hat sich auch sehr kritisch geäußert.
Steht
die auch bei Ihnen?
Die Strafverteidigervereinigung hat sich kritisch geäußert, das weiß ich. Also ich bin da auch Mitglied, deswegen kann ich das aus eigener Anschauung sagen. Ich weiß nicht, ob sie schon auf der Liste draufsteht. Ich weiß aber, dass sie sich als Unterstützer quasi schon gesagt haben, ja, sie wollen das machen. Ich weiß, eben sagte der Nils schon am Ende, dass es bei diesen großen Organisationen manchmal etwas langsam malt. Es kann, oder ich gehe davon aus, dass sich auch noch weitere Rechtsanwaltsorganisationen dazu finden werden, die sagen, wir sehen das auch so. Also erfahrungsgemäß, jedenfalls meiner Erfahrung nach, ist es immer so, eine große Organisation braucht immer ein bisschen, bis sie rollt. Und eine kleine Organisation, die ist relativ schnell beim Start unterwegs. Und das sind einfach Organisationen, wo dann der Vorstand sagen muss, ja, das machen wir. Und dann braucht man vorher noch irgendwie einen Mitgliederbeschluss und sowas. Er hat sich kritisch geäußert. Ja, und ich kenne viele, viele, viele Kollegen in allen möglichen Gruppierungen, die sagen, da muss man sich auch kritisch zu äußern. Und wir tun das auch.
Okay. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, würden wir uns bedanken. Würden die Anwesenden bitten, die möchten, die uns mitteilen möchten, von welchem Presseorgan sie kommen, uns das gerne noch mitzuteilen. Und wenn mir das jemand von Bündnis zukommen lassen kann, würden wir dann auch noch mal die Presse-E-Mail und das Presse-Handy kundgeben. Ja, machen wir. Vielen Dank. Ja.